Oder in so einer Wachstumsphase, da geht das vielleicht auch mal ein, zwei Tage lang. Das kann sehr anstrengend sein, ja. Aber das ist dann auch so, um der Brust zu sagen, hey, ich schalte hier das nächste Level frei und ich brauche jetzt mal ein
Genau.
bisschen mehr Milch. Und dann wird das eben dadurch mehr angeregt, weil Brust ist ja immer wie Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage, ne? Je mehr angefragt wird, je mehr wird produziert. Und das Kind regt in dem Moment die Produktion an. Das ist Clustern.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht's ums Stillen. Genauer gesagt um Stillmythen. Es wird auf jeden Fall auch noch eine Folge zum Stillen geben, in der es um Grundlegendes geht, die ist schon geplant. Es wird auch noch eine Folge über Muttermilch geben, die ist auch schon geplant. Und es wird noch eine Folge zur Formulanahrung geben. Aber heute geht es um Stillmythen, also um die alternativen Fakten, die ständig rund ums Stillen kursieren. Das sind teilweise veraltete Sichtweisen, Stillregeln, an die man früher geglaubt hat und die teilweise sogar Lehrmeinung waren. Es geht um Mythen, was die Anatomie oder Beschaffenheit von Brüsten betrifft. Und es geht um angebliche Auswirkungen des Stillens. Ich habe hier heute bei mir im Podcast eine Frau, die schon mal im Geburtskanal war und ihre Geburtsgeschichte erzählt hat, die aber neben ihrem Muttersein ganz wunderbare Aufklärungsarbeit zum Stillen leistet, selber Stillvorbereitungen und Stillberatungen und Beikostberatungen anbietet und nebenbei Stillmythen sammelt. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass sie hier auch nochmal als Expertin zu Wort kommen wird. Es ist Ramona Noll. Liebe Ramona, sei gegrüßt.
Hi. Ja, ich freue mich, ein zweites Mal hier sein zu dürfen.
Ja, magst du dich nochmal kurz vorstellen?
Ja, also ich bin von Hause aus tatsächlich Diplompädagogin, habe draufgesattelt und bin systemische Familientherapeutin und eben auch Stillberaterin, Fachkraft für babygeleitete Beikost und noch so diverse andere Dinge, die so rund um das Mama sein und Familie werden, sag ich mal so, dazu gehört. Und das Stillen ist einfach so eins meiner Herzensthemen und ja, diese Stillmythen begegnen mir halt einfach tagtäglich. Und ja, irgendwann entstand die Idee, eine Sammlung daraus zu machen und so ein bisschen dagegen anzugehen.
Ja, weil ungefähr einmal im Monat zündest du das Internet an, weil du mal besonders Absurdes gehört hast. Und ja, in den letzten Tagen haben wir auch nochmal so in der Social Media Community rumgefragt, was euch so an Stillmythen untergekommen ist. Und da war wieder viel Schönes dabei.
Auf jeden Fall. Ich weiß manchmal auch nicht, ob ich Popcorn dazu möchte oder lieber eine Tüte zum Reinatmen oder ja, einfach, weiß ich nicht, in den Wald fahre und mal laut schreien muss.
Ja.
Weil manches ist halt, ja, ne, wir machen uns jetzt hier so ein bisschen lustig darüber, aber eigentlich ist es zum Teil schon richtig traurig.
Und deshalb haben wir uns ja vorgenommen, die heute zu entmystifizieren. Und uns geht es um Aufklärung, denn alle Mythen, die ihr kennt, sind Aussagen, denen ihr nicht mehr aufsitzen werdet. Yay!
Genau. Und ich glaube, was uns beiden immer wichtig ist, dass wir evidenzbasiert arbeiten, dass wir das eben nicht irgendwie ausgependelt haben. Das ist nicht, weil ich das Stillen so toll finde und deswegen jetzt XY rate oder sage, sondern da gibt es einfach wissenschaftliche Erkenntnisse zu, da gibt es Studien
Richtig.
Zu, da haben wirklich viele Fachmenschen sich international Gedanken drüber gemacht und entweder haben sie Gegenbeweise gefunden oder keine Beweise dafür gefunden, dass etwas so ist, ja. Auch das kann ja ein Ergebnis einer Studie sein. Und das finde ich halt auch immer noch mal so ganz wichtig zu sagen.
Absolut. Und natürlich ist Stillen toll und wir sind auch natürlich beide Stillfans, aber wir sind genauso offen fürs Nichtstillen. Und wir haben die größte Empathie, denke ich, für Frauen, die stillen wollten, aber diesen Wunsch aus den verschiedensten Gründen nicht erfüllen konnten oder können. Und hier soll es auf jeden Fall heute nicht um Ideologie gehen oder sogar Dogma zum Stillen, sondern wie gesagt um Information. Und ich sage das hier nochmal so deutlich, weil ja das Stillen oder auch Nichtstillen was sehr Emotionales und Persönliches ist. Und vielleicht haben auch einige von euch Still- oder Nicht-Still-Geschichten im Gepäck, die vielleicht nicht so schön waren oder die vor allem auch noch so frisch sind, dass die Beschäftigung mit dem Thema für euch vielleicht auch schmerzhaft ist. Also passt auf euch, das als kleiner Disclaimer. Aber ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass es eher unterhaltsam heute wird. Also ich habe mich beim Sammeln schon ein bisschen amüsiert. Und genau, wie du schon richtig gesagt hast, alles, was wir euch erzählen, ist evidenzbasiert und die Quellen findet ihr auch zum Nachlesen wie immer in den Shownotes. So. Am Ende dieser Folge empfehlen wir euch sicherlich auch noch Bücher, Blogs zum Thema und wir haben Tipps für euch, aber jetzt lass uns erstmal loslegen.
Los geht's.
Los geht's. Was war die schrägste Aussage letzte Woche?
Was die allerschrägste? Ich glaube, das mit der Sauna.
Das mit der Sauna, ja.
Also das war mir auch tatsächlich neu.
Sag mal, was war die Aussage?
Wenn man in die Sauna geht, dürfte man danach nicht stillen, weil sonst die Milch gerinnt oder irgendwie so war das, ne?
Ja, ich glaube, so war die Aussage.
Weil die Milch dann denaturiert. Also ne, der fachliche Ausdruck wäre denaturieren, ne? Also wenn ich ein rohes Ei in die Pfanne haue und das Ei klar wird weiß, dann denaturiert das ja. Mhm. Ja, nein.
Ja,
das stimmt nicht.
Wenn man jetzt ein Glas Milch dahinstellen würde in die Sauna, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber diese Milch befindet sich ja in der Brust, in der Frau, wo die Temperatur tatsächlich innen drin nicht so stark steigt, wie man vielleicht denkt. Ja, das wäre auch schlimm, weil bei gewissen Temperaturen würde uns das gesundheitlich nicht mehr gut tun. Insofern, da passiert nichts mit der Milch.
Genau, also das ist ein Punkt, da werden wir auch sicherlich im Laufe der Folge noch ein paar Mal drauf kommen. Muttermilch wird aus Blut gewonnen. Ja. Und wenn unser Blut in der Sauna ein Problem hätte, dann hätten wir ein ganz anderes Problem in der Sauna. Also dann könnten wir per se nicht in die Sauna gehen. Und es ist was anderes. Also ich würde jetzt vielleicht nicht in der Sauna unbedingt Milch abpumpen, aber ich glaube, das möchte auch niemand. Also weder die Stillende noch das Umfeld. Mhm. Selbst in der privaten Sauna käme wahrscheinlich keine Stillende auf die Idee, ach Mensch, in der Sauna klappt das so gut. Ja, also da könnt ihr wirklich bedenkenlos in die Sauna gehen und danach das Kind anlegen und stillen und das ist kein Problem.
Genau. Dann hatten wir die Aussage, man muss stillen, sonst hat man als Mutter bereits versagt. Also herzlichen Glückwunsch, ne? Das ist Momshaming vom Feinsten. Also stillen oder nicht stillen ist natürlich eine super private Entscheidung. Und als Mutter zu versagen, muss man schon ein bisschen mehr machen, als zu entscheiden, wie man sein Baby ernährt.
Ja, ja. Also für mich gehört ja noch dazu, stillen ist Liebe. Ja, da rollen sich bei mir genauso die Nackenhaare hoch. Und so
also,
ein bisschen,
weil natürlich, klar, stimmt, stillen ist Liebe, aber so Liebe zeigt sich auch in allen anderen Handlungen wie kuscheln, Flasche füttern, rumtragen, anschmachten, was weiß ich. Ja, das
und
ist zwar
das
irgendwie
ja so.
Mal so ein ganz süßer Slogan gewesen, aber irgendwie ist es auch.
Ja, also ne, das ist so, also es geht ja so weiter. Also puzzeln ist Liebe, malen ist Liebe. Also was mache ich, wenn ich mit meinem Kind nicht male oder weiß es ich, weil Bindung und Liebe und Nähe nicht am Stillen hängt. Und was für mich auch noch da dran hängt, ist einfach so dieses, ich sage ja immer, das ist mein Motto, es gibt so viele Wege, wie es Babys und Brüste gibt. Es gibt viel mehr als Stillen und Nicht-Stillen. Ich kann auch zum Teil stillen, ich kann abpumpen, ich habe ganz lange Familien auch schon begleitet, die eigentlich im eigentlichen Sinne, würden wir sagen, gar nicht gestillt haben, aber die immer noch ein bisschen Milch aufgefangen hat und die Milch halt eben gefüttert hat, weil ihr das wichtig war. Und auch das ist Stillen so. Und deswegen.
Am Ende ist Stillen Stillen.
Genau. Ende. Ne? Und Flasche geben ist Flasche geben. Und
auch Liebe.
Ja, genau. Also das ist so mein wichtigster Satz, wo ich immer sage, nee, alles ist gut. Alles ist okay.
Okay. Ja. Na gut, das waren ja jetzt so kleine Aussagen, an denen man sich auch so ein bisschen dran aufhängen kann. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu so richtigen Aussagen, die schon so ein bisschen schwieriger sind. Mhm. Ne? Also und eins davon ist ja immer, stillen tut nicht weh.
Jo. Und eigentlich müssten wir noch so / stillen tut weh.
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, jein. Ja, also es ist ja so, zu Beginn der Stillzeit klagen 96% der Frauen über Schmerzen der Brustwarzen. Also es kommt einfach durch die stärkere Durchblutung des Gewebes, durch diese mechanische Beanspruchung der Brust, durch das Baby, was so eine Brust ja das erste Mal vielleicht erlebt oder bei jeder Stillzeit auch am Anfang wieder neu erlebt. Da muss man sich tatsächlich auch erstmal dran gewöhnen. Das ist ein sehr ungewöhnliches Gefühl auch unter Umständen. Für manche ist auch dieser Oxytocin-Ausstoß unangenehm, ne, der durch den Milchspendereflex quasi kommt. Und diese Schmerzen beim Stillen sind ja auch tatsächlich dann eine ganz häufige Ursache für frühes Abstillen. Und da muss man sagen, 34% der Stillprobleme in den ersten Tagen sind Schmerzen an der Mamille.
Ja, und Da und
ganz kurz, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, ne, sondern das ist aus dieser SUSE-Studie, also aus der Studie über Stillen und Säuglingsernährung in Deutschland vom Forschungsinstitut für Kinderernährung. So.
Genau. Und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass es eine bessere Aufklärung und eine bessere Vorbereitung gibt. Ja, weil prinzipiell stimmt es ja schon, Stillen an sich sollte nicht wehtun. Genau, was du gerade gesagt hast, ne, folgen diese Gründe. Für mich gehört noch so die Empfindlichkeit durch Hormone dazu. Ne? Ja. Also alles ist ja auch einfach super empfindlich.
Ja.
Wir haben gerade eine Geburtsreise hinter uns und egal wie die war, es war eine Geburt. Und dann, ne, dann kommt das noch oben drauf. Und
genau, also man könnte vielleicht sagen, ne, so eine leichte Reizung oder so ein Ziehen und Kribbeln, das ist normal, aber starke Schmerzen. Da muss man dann immer gucken, weil das ist meistens ja dann tatsächlich auch, irgendwas stimmt dann nicht, ne? Irgendwas ist falsch. Das Baby hat noch nicht die richtige Technik, ja, baut vielleicht das Vakuum noch nicht so toll auf oder was weiß ich, das Zungenbändchen ist doch mal zu kurz oder man hat das Baby falsch angelegt, sodass die Brustwarzen innen am Gaumen vom Baby lang reiben, ja, und das ist ja so geriffelt, ne? Und das kann einfach dann einfach Wund machen tatsächlich.
Das ist super wichtig, da halt hinzugucken, was ist die Ursache. Ne?
Ja.
Ist es nur in Anführungszeichen dieser Anfangsschmerz? Und der kann auch tatsächlich über ein paar Tage oder auch über ein paar Wochen gehen. Ne? Also dieser Ansaugschmerz. Also viele berichten ja auch, dass es am Anfang so ein bisschen zieht und kribbelt, auch wenn der Milchspendereflex ausgelöst wird. Meistens der erste ist spürbar. Über die Mahlzeit hinweg kommen noch weitere Milchspendereflexe, die ausgelöst werden, aber die sind meistens nicht so dolle, dass die Frau sie spüren kann.
Am Anfang ist das stark, ne? Das ist so ein bisschen normal. Aber wenn das dann eben so nach einer Minute, anderthalb nicht abklingt und dann irgendwie okay ist, dann sollte man auf jeden Fall schauen, ne? Was da eventuell im Argen ist.
Ja, oder auch, wenn der Schmerz sich verändert. Ne?
Ja.
Also wenn es dann plötzlich eher ziehende Schmerzen sind oder so richtig auch in die Brust reinstrahlt oder halt eben auch nach dem Stillen die Brust immer noch wehtut, das sind für mich so Indikatoren, oh, da müssen wir hingucken, ne? Was ist da los?
Genau, dann muss man sich auch mal die Brust angucken nach dem Stillen, ne? Wie sieht die aus?
Genau.
Ist die Brustwarze in irgendeiner Weise verformt? Hat sich da ein Bläschen gebildet? Also da gibt es so viele Dinge, ne? Also anhaltende, starke Schmerzen sollte man tatsächlich nicht ignorieren.
Ja,
aber so ein leichter Schmerz, und das ist ja auch, also da geht es ja schon los, wir empfinden ja Schmerzen auch sehr unterschiedlich.
Total.
Ja, was für den einen so ist, es zuppelt ein bisschen und für den anderen ist es halt unerträglich, ne?
Aber allein, glaube ich, schon die Tatsache zu wissen, dass es am Anfang ein wenig wehtun könnte, würde schon helfen. Ne? Also ich glaube, viele sind auch davon überrumpelt, dass es überhaupt wehtut.
Dass es einfach unangenehm ist. Aber genau, also nochmal Fazit. Leichte Reizung ist okay, aber starke Schmerzen nicht tolerieren und sich da auf jeden Fall gute Unterstützung holen.
Ja.
Das wäre wichtig. Oh, jetzt kommt was richtig Schönes.
Ich habe Angst.
Abends eine dicke Milch und das Baby schläft durch.
Da geht es ja gerade darum, zu sagen, ne, gib doch eine Flasche oder manchmal sogar still doch ab, dann schläft es besser. Und da schon mal per se, also abstillen ist nicht die Generallösung für alles und dann isst, schläft, trinkt sonst was dein Kind besser. Aber es ist halt einfach so diese Sache mit der dicken Milch. Also da wird ja eigentlich von Formula gesprochen, die vielleicht A, schon mal gar nicht notwendig ist. Und selbst wenn sie es wäre, soll sie auf gar keinen Fall bitte dicker angerührt werden. Also das habe ich jetzt in letzter Zeit echt häufiger gehört, dass es dann hieß, ah ja, mach die ein bisschen dicker, dann schläft es besser.
Das darf man auf gar keinen Fall machen. Das sollte man wirklich nicht machen. Genau, also du hast jetzt schon mit der Formula angefangen. Also ich finde, es gibt zwei Aspekte, ne? Also das erste ist, warum wachen Babys nachts auf? Babys wachen ja nicht nur aus Hunger auf. Babys checken manchmal nachts die Lage und gehen sicher, dass alles safe ist. Das ist ja so ein Sicherheitspaket, was die Evolution denen mitgegeben hat. Bevor wir in sicheren Häusern geschlafen haben, mussten die eben nachts immer checken, bin ich hier sicher, bin ich warm, bin ich ausreichend mit Nahrung versorgt. Deshalb wachen die auf. Und das ist eigentlich was ganz Gutes. Wir finden das nicht so schön, weil uns das nervt.
Ja.
Dann ist es so, dass sie auch mal schlecht träumen oder dass sie mal müssen. Wir wachen auch auf, wenn wir nachts müssen. Ja, die Kinder vielleicht auch. Das läuft nicht immer nur einfach so in die Windel, sondern manchmal werden die davon eben auch wach. Und je älter dann so ein Kind wird, umso seltener wacht es dann irgendwann nachts auf. Also das ist ja auch ein Reifeprozess. So,
genau.
Jetzt das Ding mit der Nahrung. Vor allem die Folgemilch, die hat eben mehr Stärke, also Kohlenhydrate. und tatsächlich auch einen höheren Proteingehalt, also Eiweiß. Und das ist genau umgekehrt, wie das bei Muttermilch ist. Also bei Muttermilch nimmt der Eiweißgehalt ab, wenn das Baby größer wird. Und Muttermilch enthält keine Stärke, sondern das Kohlenhydrat in Muttermilch ist Laktose. Und in Säuglingsmilch ist der Proteingehalt aber eben höher als in Muttermilch und vor allen Dingen in der Folgemilch ist es sogar noch höher. Also dazu muss man vielleicht ganz kurz sagen, für alle, die ich jetzt gerade total verwirre, dass man normalerweise, wenn man eben Nahrung gibt, statt zu stillen, dann würde man Pränahrung geben. Das ist die empfohlene Nahrung, die man dann statt der Muttermilch geben kann. Die ist so ähnlich, wie man es eben hinkriegt, der Muttermilch angepasst. Und mit dieser Milch kommt man eigentlich dann durch, bis das Baby andere Nahrung zu sich nehmen kann. Ja, also essen kann, am Familientisch mitessen kann. Also man könnte sozusagen das ganze erste Jahr diese Pränahrung geben, wenn man nicht stillen möchte oder kann. Es gibt aber dann noch verschiedene Stufen und das ist eben diese Folgemilch. Und die ist dann eben dicker, also die Säuglingsnahrungsfirmen sagen gerne sämiger. Ja, die ist dicker, also die enthält mehr Stärke und mehr Eiweiß. Und jetzt ist es aber so, man könnte natürlich sagen, toll, dann ist das Kind pappensatt und schläft schön durch. Das ist ja so die Überlegung, die dahinter steht. Aber jetzt ist es so, in den Beobachtungsstudien zeigt sich, wenn die viel von dieser Folgemilch bekommen, dann nehmen die ordentlich zu und dann warnt man sozusagen schon ein Übergewichtsrisiko im späteren Leben. Es ist also tatsächlich sehr ungünstig, dem Säugling mehr anzubieten, als es für sein gesundes Wachstum benötigt. Ja? Und wir müssen bedenken, dass die Säuglingsnahrungsindustrie, die möchte wie jede andere Branche wachsen. Und das machen die ganz toll, indem sie Bedürfnisse schafft, ja, oder Painpoints von Eltern identifiziert und
ja, genau.
verspricht zu lösen, ne? Und was Eltern sich natürlich immer wünschen, ist definitiv besserer Schlaf.
Natürlich klingt das super verlockend. Ach, das kann ich mit diesem einzigen, einen kleinen Hebelchen sozusagen machen.
Genau.
Ne? Und das ist es halt leider nicht. Dieses Schlafen, wie wir es gerne vielleicht hätten, wie wir uns das vorstellen, da gehört so viel mehr zu, als einfach nur diese dicke Milch zu machen.
Und tatsächlich ist es ja auch noch so, dass es wissenschaftlich gar nicht belegt ist, dass es die Abstände zwischen den Stillmahlzeiten vergrößert.
Ja.
Das ist ja noch der Knaller. Ja.
Und für mich ist einfach auch so, dieses Formula ist für mich wie ein Medizinprodukt, ne? Da gibt es eine Packungsanleitung, wie das zubereitet werden soll und an die halte ich mich. Ich mische da nichts rein.
Das ist schon gut so angepasst, wie das Kind das braucht und man sollte da auf gar keinen Fall drin rumfuschen.
Auch das dünner mischen, ne? Also das,
ja,
da kommen wir bestimmt gleich nochmal
noch zu,
ne?
Genau.
Thema Wasserhaushalt und sowas. Also ihr merkt schon, ne? Es ist so ein, in Anführungszeichen, doofer Satz, ja, gib doch mal eine dicke Milch, dann schläft dein Kind durch und da hängt so viel dran, was einfach nicht mitbedacht wird.
Ja, zu Babyschlaf gab es ja hier auch schon eine schöne Folge. Das ist Episode 11 mit Katharina Batrakow. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wenn ihr ein bisschen mehr über Babyschlaf erfahren wollt. Genau, was ich aber noch sagen wollte, ne, die Folgemilch, die gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Und tatsächlich müssen wir auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Also wir dürfen leider nicht immer davon ausgehen, dass alles, was neu entwickelt wird, auch immer direkt gut ist. Da muss man einfach sagen, Muttermilch hat sich evolutionär über einen gigantisch langen Zeitraum optimiert und perfekt an die sich verändernden Bedürfnisse des Babys angepasst. Ja, etwas, was wir mit der Säuglingsnahrung einfach noch nicht erreicht haben. Und weiß ich auch nicht, ob wir das hier erreichen werden, weil wie gesagt, die passt sich ja immer direkt an die Bedürfnisse an, die das Baby in dem Moment hat.
Ja.
Ich wollte jetzt
nochmal ganz kurzer Disclaimer von mir, weil ich immer weiß, da kommt immer direkt was. Hey, ich glaube, ich kann für dich mitsprechen, Jana. Wir sind froh, dass wir den Kram haben.
Natürlich.
Ja, und damit wir Babys damit versorgen können. Es gibt immer die Fälle, wo das Stillen nicht möglich ist.
Ja.
Ob das jetzt aus medizinischen Gründen, aus persönlichen Gründen, aus was auch immer, ja, nicht gehen kann. Es ist gut, dass wir das haben und es ist toll, dass wir das benutzen. Und auch wenn eine Frau sagt, ich möchte nicht stillen, ich gebe Formula, ich möchte auch nicht abpumpen oder so. Okay, mache ich einen Haken dran. Ist für mich vollkommen in Ordnung. Nur, was du sagtest, dieses, wir müssen uns einfach klar darüber sein, auch wenn damit geworben wird, ne, wie Muttermilch, also so nah, ist es nicht. Noch nicht. Vielleicht wird es auch nie so sein.
Ja, aber ihr könnt euch abspeichern, ne? Nehmt Prämilch. Prämilch ist in Ordnung und diese ganzen Folgemilchen, ehrlich gestanden, die könnt ihr im Regal stehen lassen.
Genau.
Okay. Jetzt kommen wir doch noch mal kurz zum Einschlafen, zum Einschlafstillen. Okay. Da gab es jetzt die Aussage, Einschlafstillen ist schlecht für alle Beteiligten.
Da werden ganz viele Bedürfnisse durcheinander gemischt. Dann geht es plötzlich darum, ja, damit der Papa mal ins Bett bringen kann oder die andere Partnerperson oder eben die Oma oder wer auch immer. Das hindert mich aber ja nicht daran, an 9 von 10 Abenden trotzdem zum Einschlafen zu stillen und an einem Abend bringt jemand anderes das Kind ins Bett. Also sowas ist machbar, ist möglich. Deswegen ne, ist nicht das Einschlafen per se schlecht oder so. Oder es wird dann oft von Verwöhnen gesprochen. Ne? Dann kriegst du ja nie wieder los. Also ich kann auch als Familientherapeutin sagen, es hat noch nie jemand angerufen und gesagt, Mensch, mein Kind ist jetzt 16, der will immer noch zum Einschlafen gestillt werden. Wie machen wir das jetzt? Der fährt nämlich auf Klassenfahrt. Nee, per se ist das Einschlafstillen ein mega Ass im Ärmel, den wir haben. Ja, und das dürfen wir echt nutzen und ausspielen. Und das macht weder das Baby kaputt, das trainiert auch keine Verhaltensweisen. Das steckt oft dahinter, ne? Wenn ich das jetzt durchgehen lasse sozusagen. Und das Baby ist gerade mal, weiß ich nicht, drei Stunden, drei Tage, drei Wochen alt,
wenn man das Kind erziehen, so ein Quatsch. Genau, und tatsächlich also, muss man ja auch nochmal sagen, dass die Natur eine richtig praktische, coole Einschlafhilfe für Mutter und Baby da eingerichtet hat, weil nämlich beim Stillen ja auch Hormone ausgeschüttet werden, die dann beide ganz ruhig und schläfrig werden lassen. Ja? Also dann werden sowohl Mutter als auch Kind ein bisschen müde. Und das ist nämlich auch praktisch, wenn man zum Beispiel nachts stillt, dass man dann einfach relativ schnell wieder weiterschlafen kann, eben durch diese Hormonausschüttung. Und deshalb, also solange es beiden gefällt, darf bitte das Baby sehr, sehr gerne an der Brust einschlafen. Also die einzige Ausnahme kann man noch sagen, ne, wenn ein Baby tatsächlich gar nicht gut zunimmt, weil es eben immer einschläft, das liegt aber dann meistens so ne, an einer gewissen Unreife oder dass sie einfach halt noch nicht so kräftig saugen oder noch nicht so lange am Stück, das ist für die einfach noch so anstrengend, dann ist es manchmal so, dass es eben wachgehalten werden soll, weil es zum Trinken animiert werden soll. Das hat aber eigentlich nichts mit dieser Fragestellung so zu
genau.
tun. Ne? Das ist so für den Hinterkopf.
Ja, genau. Also das ist für mich auch die einzige relevante Situation, wenn es darum geht, auch, ne, soll ich das Kind wecken oder muss ich Stillabstände einhalten und sowas. Wir reden ja hier eigentlich immer vom gesund und reif geborenen Baby. Das ist vollkommen in Ordnung.
Okay, jetzt kommen wir mal zu so Körpergeschichten zum Beispiel. Deine Muttermilch reicht nicht, weil du so dünn bist.
Oh ja, genau. Und wenn du etwas kräftiger gebaut bist, hast du Sahne in der Brust.
Hast du Sahne, ja genau.
Ja, genau.
Richtig. Mhm. Also sagen wir es mal so, schwierig wird es, wenn man eine Essstörung hat. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir reden jetzt einfach davon, wenn jemand einfach sehr dünn ist, ist es eigentlich erstmal komplett egal, welche Körperstatur man hat.
Also da können wir schon Schluss machen im Grunde genommen. Was mir noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist einfach, weil viele im Wochenbett natürlich auch, ne, so, oh scheiße, ich schon wieder vergessen, was zu essen. Ne? Und dann, weiß ich nicht, kommt die Nachbarin und sagt, Mensch, Kind, du musst aber mehr essen, gell, sonst hast du ja keine Milch. Kein Wunder, dass das Baby dauernd weint, wenn du so dünn bist. Da muss ich halt immer sagen, hey Leute, wenn ihr mal vergesst, euer Müsli zu essen oder anstatt des Morgens zu essen, erst nachmittags esst oder so, deswegen habt ihr nicht automatisch weniger Milch, dünnere Milch, nährstoffärmere Milch. Nee, also so schnell geht das nicht. Entspannt euch, ne? Also das macht nichts.
Genau. Also für die Muttermilch macht es nichts. Das ist dann eher für euch wichtig, ne? Also dass ihr euch eben einfach versucht, gut zu ernähren, damit ihr nicht noch mehr abnimmt, weil ne, das kann natürlich dann auch passieren, wenn man stillt.
Ja.
Das kann ja schon auch zehren. Das ist nicht bei allen so, aber bei manchen ist es so. Und gerade wenn man eh damit Probleme hat, also ne, ich kenne das, ich habe auch eine Freundin, die sehr dünn ist und echt immer um jedes Gramm kämpft, ja. Manche kennen es in die andere Richtung, aber so rum geht es eben auch.
Ja.
Die muss wirklich immer richtig aufpassen, dass sie sich wirklich sehr hochkalorisch ernährt, damit sie nicht komplett in Schwierigkeiten kommt.
Aber dann geht es darum, dass es euch gut geht, ne? Dass du dich gut versorgst, dass du gut versorgt wirst und dass es einfach dir und deinem Körper gut geht.
Da kann ich nur immer wieder sagen, Eltern werden ist insofern schwierig, dass alle Menschen plötzlich einem ihren Senf dazugeben, wie man Dinge macht, wie man ist, wie man aussieht, wie man sich zu seinem Kind verhält, wie man Dinge handhabt. Ja? Also da muss man sich wirklich ein dickes Fell anschaffen. Das muss man ja eigentlich schon in der Schwangerschaft, wenn einem alle ihre schrecklichen Geburtsgeschichten erzählen wollen, ne? Und einfach sagen, hey, mein Körper, mein Kind, meine Familie, ja, haltet euch bitte zurück. Ich möchte das gar nicht hören. Wir machen das so, wie wir das machen, weil wir das so für das Beste halten. Ja, das ist manchmal schwer, aber das kommt irgendwie so als Paket mit dem Elternwerden dazu. Okay,
Gut, weiter geht's.
Weiter geht's.
Was hast du noch?
Ja, wir bleiben mal beim Körper, ne? Große Brüste geben mehr Milch.
Genau. Und dann sage ich
macht
mal
ja klar. Sinn, ne? Macht ja,
ja
Sinn.
Ja, klar.
Na klar,
und
natürlich.
Rechts kommt Schoko und links kommt Erdbeer.
Achso, wenn man schüttelt, kommt Milchshake.
Ah ja, genau.
Nee. Also natürlich Form und Größe von Brüsten variieren, wie wir alle wissen, von Frau zu Frau sehr. Und für die Milchbildung ist das Milchdrüsengewebe in der Brust entscheidend. Und sowohl kleine als auch große Brüste besitzen dieses Drüsengewebe und können damit Milch bilden. Ja, und größere Brüste bestehen eben zusätzlich noch aus etwas mehr Fettgewebe. Das macht aber keine Milch.
Und Fettgewebe, Drüsengewebe, Bindegewebe, das ist zwar immer da, aber wie groß dann die Brust ist, das entscheidet das Fettgewebe oder auch wie sie geformt ist, vielleicht das Bindegewebe. Also das Drumherum ist sozusagen entscheidend, wie die Brust aussieht. Und für die Milch ist nur das Drüsengewebe entscheidend.
Ja. Also die Milch wird ja auch akut gebildet, ja? Also sozusagen nicht alles, was man da jetzt sieht, ist da drin. Also es ist nicht das Behältnis, ja, was entscheidend ist. Bei so einer Teetasse, ja, wo man jetzt sagt, so eine kleine Tasse enthält eben nur wenig Tee und eine große Tasse viel, sondern während des Stillens bildet sich das auch wieder. Da lässt sich über die Größe jetzt überhaupt gar nichts sagen. Also auch da linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus.
Genau.
So, in der Stillzeit darf man natürlich auch gar nichts Blähendes essen. Also Zwiebeln, Knoblauch, Kohl und so weiter,
Fall.
Bohnen, ne? Das müsst ihr jetzt alles weglassen, ist ja klar. Und in den anderen Ländern, wo sowas viel gegessen wird, wie ist das denn da, die armen Babys, mein Gott.
Das sage ich halt auch immer, ne? Also ganz oft hilft mir der Blick über den Tellerrand hinaus, über die Landesgrenzen hinaus. Ja, und es gibt ja auch tatsächlich Länder, Kulturen, Gesellschaften, ne, die dieses Bauchweh bei Babys gar nicht kennen, so wie wir das bezeichnen oder diese Koliken oder 3-Monats-Koliken oder sowas, ne? Da haben wir es wieder, ne? Muttermilch wird aus Blut gewonnen und nicht aus deinem Mageninhalt. Also du darfst so viel Brokkoli essen und so viel Zwiebelmettbrötchen oder was auch immer, passiert nichts, ja.
Genau, und natürlich, also die Bestandteile gehen ja natürlich schon dann auch sozusagen über, ne? Und je nachdem, welches Essen man isst, ist zum Beispiel der Geschmack auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Wenn man viel Knoblauch isst, wird sich der Geschmack ein bisschen verändern oder so, das ist klar. Das ist ja auch toll, weil dadurch lernt das Kind auch schon verschiedene Geschmäcker kennen, ne? Das ist wieder so ein Vorteil von Muttermilch, dass das eben auch immer ein bisschen unterschiedlich ist. Aber es ist eben auch in den Studien überhaupt nicht bewiesen, dass irgendwas Lähendes bei den Kindern zu Blähungen führt. Das kann manchmal durchaus individuell sein, so wie das bei uns auch ist. Bestimmte Sachen vertrage ich vielleicht jetzt persönlich nicht so gut, aber jemand anders super. Und genauso kann das bei meinem Kind sein, dass das jetzt individuell mal bestimmte Sachen tatsächlich darauf so ein bisschen reagiert. Aber grundsätzlich darf man erstmal wirklich alles essen, worauf man Lust hat und was man gerne isst.
Also es gab ja so eine Curry-Knoblauch-Studie, vielleicht noch ganz spannend, da hat man sogar herausgefunden, dass die Kinder eher häufiger trinken, als dass sie dann die Brust verweigern würden. Ne? Also dieses, ne, wenn du Knoblauch isst und dann schmeckt die Milch nach Knoblauch, dann will das Baby nicht mehr oder so. Ne? Also ist auch Quatsch.
Interessant, ne?
Und wenn wir uns den Mittelmeerraum angucken oder andere, ne, Länder, die von morgens bis abends Knoblauch essen.
Ich auch, ich liebe Knoblauch.
Ja, wir auch hier. Ich sage immer so, oh, und welches ist dein Kindheitsduft? Knoblauch und Zwiebel.
Aber zu diesen Blähungen, ne? Also Babys haben natürlich öfters mal Blähungen.
Ja.
Das kommt aber einfach daher, dass der ganze Magen-Darm-Trakt, das Baby hat ja im Bauch, in der Gebärmutter, Fruchtwasser getrunken und die ausgeschieden. Und jetzt kommt es auf die Welt und jetzt bekommt es zum ersten Mal richtige Nahrung, die da durchgeht, nämlich Muttermilch oder eben dann Formulanahrung, dann wird eben der Magen-Darm-Trakt ausgekleidet mit bestimmten Bakterien, die dann eben sozusagen dieses Mikrobiom bilden, was macht, dass auch, ne, die Verdauung, dass alles gut funktioniert und auch ist ja auch verantwortlich für unsere Gesundheit. Also da lernt man ja auch immer mehr dazu, was so unser Magen-Darm-Trakt alles dazu beiträgt. Das ist total spannend. Das dauert ja eben so ungefähr 3 Monate, bis das quasi ausgereift ist, ja, dieses System. Und bis dahin haben die Kinder eben öfter mal damit zu tun, weil es eben quasi noch nicht fertig ist. Ja, so kann man sich das im Prinzip vorstellen. Und manche Kinder haben das schlimmer, die leiden tatsächlich so darunter. Und manche Kinder, die pupen fröhlich vor sich hin und die stört das gar nicht.
Genau.
Ja. Wollen wir das nächste machen?
Weiter.
So, also das war hier auch noch mein Favorite, ja. Also nach 6 Monaten kommt nur noch Wasser und nach 12 Luft. Das ist ein Witz, ich oder?
Ich muss sofort lachen. Das war, ohne Witz, das war eine Aussage von einem Opa, der halt sagte, ja, was willst du jetzt noch machen? Nach 6 Monaten kommt doch nur noch Wasser und nach 12 Luft. Und ich dachte nur, oh Gott.
Da, also ich weiß gar nicht, was der dazu sagen soll. Also eine Sache kann man vielleicht tatsächlich sagen. Ne? Also wenn man anfängt zu stillen, ja, die erste Milch, so das Kolostrum, das sieht ja wirklich aus wie Kaffeesahne. Ne? Das ist so richtig dick und hat eine ordentliche Farbe. Das ist richtig, genau, das ist richtig golden, dick flüssig. Ne? Ja. So. Und dann, je länger man stillt, umso dünner wird diese Muttermilch. Ja, das habe ich ja auch eben erklärt, ne? Weniger Eiweiße und so weiter. Also das wird tatsächlich auch dünner, aber ja auch mehr in der Menge. Ne? Also das passt sich ja auch wieder dem Bedarf des Babys an. Und aber wenn man jetzt zum Beispiel so einen Becher Kolostrum irgendwo hinstellen würde und man würde so einen Becher reife Frauenmilch, sagen wir ja, dahinstellen würde, dann würde man eben sehen, das eine sieht aus wie Kaffeesahne und das andere sieht sehr wässrig aus, muss man schon sagen. Ne? Da kann man ja teilweise fast durchgucken. Ne? Es ist wirklich sehr, sehr dünn. Und da kann vielleicht der Eindruck entstehen, dass das ungünstig ist, dass das wenig ist, ja, dass das vielleicht zu wenig ist. Ist aber nicht so. Ist halt perfekt angepasst, ne, an die Bedürfnisse des Babys.
Genau. Und das war ja auch in den Kommentaren unter unserer Umfrage, ne, wirklich immer wieder ja auch, dass Leute gesagt bekommen haben, es ist nicht mehr nahrhaft ab einem gewissen Zeitpunkt. Das ist natürlich, liebe Leute, völliger Kokolores.
Ja, ist optimal angepasst.
Korrekt.
So, ein Sektchen für mehr Milch. Also da muss ich wirklich sagen, ich bin ja schon eine Weile Hebamme, 25 Jahre, und ich habe das am Anfang auch noch oft gehört. Ja, trinkt man Sektchen, dann kommt das gut in Gang, ne? Weil dann wird man locker, Alkohol entspannt ja auch so, ne? Nein. Also Alkohol, so wie alles, was man zu sich nimmt, das geht eben in die Milch über und es gibt keine sichere Menge Alkohol.
Nein.
Der Alkoholgehalt ist in der Milch so, wie der im Blut ist. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, bei einem Glas Sekt, das ist ja bei mir nichts, das merke ich ja kaum, ja. Aber bei den Babys ist das ja anders, weil die geringe Menge, also die bei uns sehr gering ist, ist bei Babys schon recht viel, weil die können nämlich Alkohol noch gar nicht so abbauen wie wir. Und deshalb ist eben auch diese ganz, ganz kleine Menge für Babys sehr schlecht.
Genau, also ne, die Leber ist ja auch noch nicht richtig ausgereift und so. Und dann dauert das vielleicht Tage oder so, bis dieser Alkohol da verstoffwechselt wäre in dem Baby. Ne? Also auch schon ein Schlückchen ist da nicht angeraten. Und auch dieses im Essen,
Kochen
das verkocht
mit
ja, und genau, Kochen mit Rotwein, das verkocht ja, auch das stimmt nicht zu 100%. Also der trockene Alkoholiker, der würde auch nicht das Gulasch essen, wo Rotwein dran ist. Mhm. Ne? Weil das eben nicht
nichts ist.
Genau, es ist nicht nichts. Das ist schön ausgedrückt, auf jeden Fall. Prinzipiell ist es halt so, dass Alkohol auch die Ausschüttung von Oxytocin hemmt und damit auch den Milchspendereflex hemmen kann. Und auch Prolaktin kann dann gehemmt werden. Und das brauchen wir für die Milchproduktion. Es ist auf jeden Fall genau gegenteilig dann, was wir eigentlich ursprünglich vorhatten. Ne? Ein Sektchen für mehr Milch.
Ja.
Und ich trinke dann ein Sektchen und habe hinterher weniger Milch. Und noch ein Baby, was diesen Alkoholverstoff wechseln möchte. Also bitte, bitte nicht machen. Ja.
Okay, kommen wir zum nächsten Satz. Sport macht die Milch sauer. Das kommt ja so ein bisschen in diese Richtung wie mit der Sauna vorhin, ne? Dann wird die Milch irgendwie sauer.
Also was halt tatsächlich passieren kann nach dem Sport. Ja, dein Schweiß, du schwitzt, das kann, je nachdem, wenn du jetzt quasi direkt nach dem Sporteln anlegst, schmeckt das vielleicht dein Baby.
Wir können ja sagen, also Bewegung nach der Geburt, nach der Schonung des Wochenbetts, ist gut. Stillende dürfen sehr gerne Sport machen und so moderaten Sport sowieso. Jetzt ist es so, bei Hochleistungssport kann es sein, dass die Muttermilch durch etwas höhere Laktatwerte geschmacklich ein bisschen verändert ist. Das tut sie aber, wie wir ja gerade gehört haben, durch unterschiedliche Nahrungsmittel auch. Und diese leichten Variationen im Geschmack stören in der Regel Babys nicht groß.
Genau, also diese erhöhte Produktion von Milchsäure im Blut nach Extremsport, also wirklich Extremsport, könnte dazu führen, dass dein Baby das vielleicht nicht möchte. Aber ich sage jetzt mal so, wir Normalstillenden, die vielleicht nicht gleich in Woche 3 wieder 100 Meter Sprint und 400 Meter Staffel laufen, haben das Problem eher nicht.
Also in Woche 3, da würde ich auch echt mein Veto einlegen.
Ne, also Nee, schau da einfach. Wenn du jetzt zuhörst und du sagst, hey, ich bin aber Extremsportlerin oder ich mache wirklich eigentlich extrem viel Sport, dann ist ja erstmal dein Körper schon prinzipiell daran gewöhnt. Auch du wirst nicht gleich in Woche 3 starten und auch du Bitte wirst nicht. Wieder mit einem moderaten Training anfangen.
Ja, so. Genau. Und also dann muss man ja auch erst nochmal gucken, wie reagiert das Kind drauf. Ja, es gibt ja auch Kinder, die stört es überhaupt nicht. Ja, die Milch schmeckt ständig ganz anders und die finden das super. Und es gibt welche, die sind da vielleicht ein bisschen spezieller mit. Muss man einfach schauen. Hier kommt noch was Schönes. Das habe ich auch noch so gelernt, muss ich sagen. Ja? Keine neue Milch auf alte. Also da geht es jetzt darum, dass ein Mindestabstand nötig wäre. So.
Das liebe ich auch. Also das ist auch tatsächlich ein Mythos, der sich hartnäckigst hält. Ne? Also das geht ja einher mit diesen Stillpausen, was du auch sagst.
Genau.
Ne? Also ich muss Zeitpunkt X abwarten oder ich muss so und so lange warten bis. Ne? Und damit hängt das ja zusammen. Vielleicht kann ich ein bisschen geschichtlich ausholen, so
oh
wo das herkommt.
Ich weiß.
kurz Geschichtsstunde. Es ist noch gar nicht so lange her, ne? Also so Anfang 19. Jahrhundert, 1830, so in dem Dreh, war das Stillen nach Bedarf, das Normale. Ne? Das Wochenbett wurde empfohlen, die Mutter wurde umsorgt, viel Hautkontakt. Ne? Da kam dieses berühmte Dorf, ne? Und hat alle umsorgt, hat Geschwisterkinder versorgt und Essen gebracht und so weiter. Dann gab es immer mehr medizinische Erkenntnisse. Also ich mache jetzt hier wirklich den Schnellgalopp. Ne? So. So. Und die Ärzte, diesmal gendere ich nicht, ja, es waren ja hauptsächlich und eigentlich fast ausschließlich nur Männer, die das ja auch studieren durften oder die Mediziner, die Medizin ausüben durften, ja, haben dann quasi rausgefunden, wir wollen Regelmäßigkeit, ja, wir wollen Gleichmäßigkeit. Und alles, was nicht gleichmäßig und regelmäßig ist, könnte irgendwie animalisch, tierisch anmuten und das wollen wir nicht. Ne? Wir brauchen irgendwie hier geregelte Bahnen, damit wir das auch kontrollieren können, was da passiert. So.
Kontrolle ist wichtig.
Kontrolle ist ganz wichtig. Also bitte nur alle 2 Stunden stillen. Jetzt machen wir wieder einen Zeitsprung. 1930 war es dann ganz vorbei, ne? In unserer Vergangenheit war mit Liebe und Geborgenheit halt einfach nicht weit her. Wochenbett, Stillen nach Bedarf, Bonding, Fehlanzeige.
Nee, man möchte ja auch harte Soldaten.
Genau, niemanden verwöhnen, niemanden verzerteln, das waren die Worte von Johanna Hara. Mhm. Die Mutter durfte das Kind nicht mit ins Bett nehmen. Der Wochenfluss wurde zum Beispiel auch als hochinfektiös eingestuft, damit durfte niemand in Kontakt kommen. Dann ging auch Stillen nur noch alle 4 Stunden und nachts gab es direkt eine Pause von 8 Stunden, ne, damit man mit diesem Quatsch, mit diesem Nachtstillen und so gar nicht erst anfängt. So. Und da kommt es her tatsächlich, ja, dass wir das immer noch verinnerlicht haben. Wir müssen irgendwelche Abstände einhalten. Und auch hier wieder gucken wir über Landesgrenzen hinweg. Andere Länder, die kennen das überhaupt nicht. Die wissen überhaupt nicht, wovon ich rede, wenn ich von Stillabständen spreche. Ja, die gucken mich an und sagen, hä, was? Und wenn ich bei den Familien bin, dann frage ich auch immer, ne, jetzt stell mal vor, dein Partner, deine Partnerin würde sagen, was, du willst schon wieder einen Schluck Wasser trinken? Du hattest gerade erst einen. Also du bist erst wieder um 19 Uhr dran mit Wasser trinken. Gerade auch hier in den Sommermonaten, wenn es wärmer wird und das Baby häufiger an die Brust möchte und trinken möchte. Oder in Clusterphasen. Ja, da habe ich letztens den Spruch gehört, es tut mir leid von einer Hebamme im Wochenbett. Du willst doch wohl kein Clusterbaby haben und lass es nicht ständig an die Brust. Das ist eigentlich ja auch wieder was, was die Natur so eingerichtet hat. Also
ja,
ne, dieses
da kommen wir ja gleich noch zu auch,
ne, genau.
Warum das und im Sommer auch, besonders wichtig ist.
Mhm. Ja, das hat alles seine Bewandtnis. Also Ich sage ja immer, ich stelle mir hier so eine Milchproduktionsfirma vor. Die haben schon eine Idee davon, was sie machen. Und diese Stillabstände kommen echt aus diesem Gedanken heraus sozusagen, ich muss da was strukturieren und kontrollieren, was eigentlich Quatsch ist.
Genau. Und dieser Gedanke war einfach auch damals falsch. Hätte ja auch sein können, dass die da einen richtigen Gedanken hatten. Aber es ist eben kein Mindestabstand nötig, denn die Idee, dass Frische auf angedaute Milch zu Bauchweh führen könnte, ist eben wissenschaftlich nicht haltbar. Und ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, wenn ihr jetzt ein schönes Essen gegessen habt und ihr möchtet Nachtisch. Und dann sagt jemand, nee, jetzt musst du aber mal 2 Stunden warten, dann kannst du Nachtisch haben. Nee, das ist Quatsch. Und tatsächlich ist es sogar so, und das finde ich besonders spannend, dass der Fettgehalt der Muttermilch so eine halbe Stunde nach dem letzten Stillen besonders hoch ist. Also das ist wirklich ein guter Nachtisch. Ja? Und es gibt wirklich so Nachtischkinder, ne? Also die trinken ordentlich, dann machen die so eine kleine Pause, schlafen vielleicht kurz ein und dann wollen die nochmal trinken. Und dann vielleicht nicht mehr so lange, aber noch so ein bisschen genüsslich, ne? Und dann finde ich, kann man sich das immer so richtig vorstellen, so das war jetzt die Hauptmahlzeit und der Nachtisch und danach sind die fertig. erstmal für eine Weile. Es ist sehr unterschiedlich, ne? Manche wollen auch sehr oft hintereinander und manche sortieren sich schon sehr schnell auseinander. Also wir sind eben auch unterschiedlich, genau wie wir ja auch alle unterschiedliche Esser sind, wenn wir es uns mal genau angucken. Ne? Das fängt eben schon früh an. Also ganz kurz, clustern, das bedeutet ja sozusagen, dass das Kind nicht sehr, sehr viel am Stück isst, sondern das isst, hat eine kleine Pause, isst wieder, hat eine kleine Pause, isst wieder. Und manchmal gibt es so Phasen, gerade wenn so Wachstumsschübe sind, dann ist das so ganz klassisch. Aber auch manche Kinder clustern jeden Abend für die Nacht, um für die Nacht sozusagen ausgestattet zu sein. Also es bedeutet einfach, dass sie dann ein paar Mal oft hintereinander trinken, vielleicht 4, 5, 6 Mal hintereinander trinken, rechte Seite, linke Seite. Und dann sind sie satt genug, um vielleicht eine Weile am Stück zu schlafen. Oder in so einer Wachstumsphase, da geht das vielleicht auch mal 1, 2 Tage lang. Das kann sehr anstrengend sein, ja. Aber das ist dann sozusagen auch so, um quasi der Brust zu sagen oder dem Körper zu sagen, hey, ich schalte hier das nächste Level frei und ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Milch. Und dann wird das eben dadurch mehr angeregt, weil Brust ist ja immer wie Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Ne? Je mehr angefragt wird, je mehr wird produziert. Und das Kind regt in dem Moment die Produktion an. Das ist Clustern.
Genau. Und das ist einfach auch perfekt eingerichtet wieder, ne? Durch dieses häufige Auslösen des Milchspendereflex wird häufig Oxytocin ausgeschüttet und wir brauchen gerade am Anfang, also sprich in den ersten Wochen, diese Spitzen von immer wieder Auslösen des Milchspendereflexes, um den zu etablieren. Ja, also damit diese Milchproduktionsfirma weiß, ach, alles klar, da soll der Hase hinlaufen, also mache ich das jetzt immer.
Ja.
Und das Prolaktin ist so quasi das Hormon, was, ich sag mal, die Milch von übermorgen bestellt. Ne? Also ich bin übermorgen ein bisschen größer und brauche dann ein bisschen mehr Milch. Also mach mal, damit ich dann auch genügend trinken kann sozusagen. Also diese Clusterphasen zu unterbinden, wäre auch wieder...
Das ist ganz schlecht, ja. Genau.
Völlig kontraproduktiv.
Mhm, ne? Dann hat man ein ziemlich hungriges Kind. Und
ja, genau. Also man bewirkt quasi genau das Gegenteil wieder, was man eigentlich machen möchte.
Genau. Und deshalb ist eben auch schwierig, ne, wenn man dann in dem Moment sagt, okay, jetzt gebe ich was dazu und fütter zu, weil dann ist das Kind erstmal satt und fordert nicht weiter Milch und dann bildet man auch keine. Und dann hat man so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Genau.
Ja. Gut. Es wird ja jetzt auch wieder langsam warm. Und ein schöner Satz ist ja immer, wenn es warm ist, braucht das vollgestillte Baby zusätzlich Wasser.
Genau.
So, da jetzt wird es wirklich schwierig, weil es ist für Babys oder für Säuglinge sehr gefährlich, kann es sehr gefährlich sein, zu viel Wasser zu trinken. Warum? Weil die kindlichen Nieren im ersten Lebensjahr noch keine so sehr großen Mengen an Wasser verarbeiten und ausscheiden können. Und dann ist es so, dass dieser Natriumgehalt im Körper zu sehr verdünnt wird. Und das kann tatsächlich schlimmstenfalls zu Hirnschäden führen und wirklich lebensbedrohlich sein. Ja? Also es kommt dann zu dieser sogenannten Wasservergiftung. Also das ist eigentlich so eine Überhydrierung. Und ja, erkennen würde man das dann tatsächlich, aber jetzt sind wir wirklich, also es ist jetzt hier, wir sind hier in der großen Ausnahme, ne? Da müssen die auch schon eine Menge Wasser trinken. Von einem Schlückchen kommt das nicht. Aber man würde das dann erkennen an Muskelkrämpfen, an Übelkeit, an Lethargie. Die sind vielleicht aufgedunsen, ne? Die Körpertemperatur fällt ab. Also das ist schon wirklich, wirklich schwierig.
Das ist echt übel.
Leistungsfähigkeit der Niere einfach überstiegen ist, ne? Dann kommt es eben zu diesen Zeichen.
Und es ist einfach nicht notwendig. Ne? Muttermilch besteht zu 87% aus Wasser. Das heißt, da ist schon ganz, ganz viel drin und es ist ausreichend. Es kann sein, dass das Baby häufiger trinken möchte. Genau. Ne? Und das heißt aber nicht,
und kurz,
ihr habt
immer ganz
und kurz. Und das heißt nicht, dass ihr weniger Milch habt oder jetzt plötzlich Wasser geben müsst oder auch Pränahrung oder so, ne? Sondern es ist einfach dieses, oh, es ist warm, ich habe Durst, ich trinke mal kurz. So wie wir das ja auch machen.
Genau, ihr müsst dann selber sehr viel trinken, damit ihr gut ausgestattet seid. Und dann ist es so, dass man sich so eine Stillmahlzeit immer so vorstellen kann, wenn das Kind anfängt zu trinken, dann stillt es seinen Durst. Und wenn es dann immer länger trinkt, dann stillt es eben seinen Hunger. Und wenn es sehr warm ist, dann trinken die Kinder eben oft kurz, weil sie dann nur ihren Durst stillen möchten und trinken eben nicht so lange, weil dann würden sie ja jedes Mal eine volle Mahlzeit essen. Also das wollen wir ja auch nicht, wenn wir einfach nur Durst haben. Ja, und deshalb kommt es eben zu diesem häufig kurz trinken.
Genau. Dazu ergänzt, bevor sich jetzt hier jemand verwirrt fühlt, ein Kind, was häufig kurz trinkt, heißt nicht, dass es keine volle Mahlzeit trinkt oder so. Das höre ich dann auch immer ganz oft. Mein Kind trinkt nur so kurz. Ja. Was mache ich denn jetzt? Also weil es ja auch so ein Mythos, eine Stillmahlzeit muss x Minuten dauern. Also da variieren die Zahlen ja auch. Ja. Also prinzipiell auch diese Unterscheidung in Vorder- und Hintermilch. Also es gibt immer einen Anteil Fett in der Milch. Da kommt nicht nur Wasser raus.
Nee, natürlich nicht.
Aber das ist das Tolle, diese Milchproduktionsfirma und das Baby spielen sich so miteinander ein, dass immer genau das Richtige kommt, was das Baby braucht. Da dürft ihr euch auch entstressen.
Und wenn man jetzt mehrere Babys beobachtet, ne, die stillen auch alle unterschiedlich. Also es gibt ja Kinder, die sind in 5 Minuten trinken die ihre Brust quasi und sind dann pappensatt. Und es gibt Kinder, die nuddeln sich da eine Dreiviertelstunde aus, ne, und sind eigentlich immer noch nicht fertig. Also, aber da guckt euch mal um, ne, wenn ihr gemeinsam essen geht mit Freunden, das ist auch sehr unterschiedlich.
Genau.
Und noch ganz kurz zu dieser Wasservergiftung, weil das ja immer so gruselig ist und so kursiert. Wenn die Kinder dann anfangen mit Beikost, also feste Nahrung zu sich nehmen und gerade wenn das dann auch sehr getreidehaltig ist und so, ne, dann müssen die natürlich auch mal einen Schluck Wasser oder müssen nicht, die können dann auch weiterhin das mit der Muttermilch so machen, aber dann würden sie sehr oft sehr viel trinken, aber dann dürfen sie natürlich auch kleine Mengen Wasser dazu trinken, das darf man ihnen anbieten. Auch dann soll man ihnen nicht Mengen anbieten, aber dann fangen sie sozusagen langsam an, Wasser zu trinken. Aber man sollte die nie dazu zwingen, viel Wasser zu trinken, weil die schon immer ganz gut wissen, was sie brauchen.
Genau. Ab Beikoststart anbieten ist immer mein Credo. Aus einem offenen Gefäß zu jeder Mahlzeit und es kommt.
Ja. So. Die Brust muss natürlich auch immer leer getrunken werden.
Ja,
das können wir eigentlich kurz machen.
Genau, ich glaube, ich muss dann jetzt immer an diese Teetassen denken, die du vorhin beschrieben hast, an die kleine und die große Teetasse. Ich könnte einfach jetzt sagen, die Teetasse ist niemals leer. So.
Das ist so natürlich, eine Magic nachsprudelnde Teetasse, ja? Also, und so ist die Brust. So kann man sich das vorstellen und dann sind wir eigentlich schon fertig.
Genau. Ich stelle mir es immer vor, weil es kommt ja ab und zu gerade so in diesen Clusterphasen, dass die Babys vielleicht kurz unzufrieden sind. Ne? Mhm. Und ich beschreibe das dann immer nicht mit der Teetasse, sondern jeder kennt so ein Saftpäckchen. Ja? Mhm. Und du trinkst mit dem Strohhalm draus und irgendwann machst du nur noch so. Ja? Und als genervte Mutter sagt man irgendwann, hör auf, es ist leer. Ja? Und, aber es kommt immer noch so ein Tröpfchen raus. Und so ein bisschen ist das an der Brust auch. Ne? Also die ist nie leer. Es kann aber einen Moment geben, wo einfach gerade nicht so viel da ist, wo es ein Momentchen dauert,
bis es nachproduziert wird.
Bis es quasi wieder reinsprudelt. Und dann können wir das so uns so vorstellen, zack, ist das Trinkpäckchen wieder voll, sag ich
wieder ein
mal.
Bisschen mehr drin,
oder es ist auf jeden Fall mehr drin.
Oder es ist wie so, wenn so ein Eiswürfel drin schmilzt. Ne?
Ja,
dann kommt immer noch
super.
Wieder so ein bisschen raus.
Und das ist dann so dieser Moment, ach, dann trinkt das Kind auch wieder ruhiger. Und so, man kann dann vielleicht auch die Seite wechseln oder kurz mal wickeln oder was machen. Ne? Aber leer ist sie nicht.
Was man aber sagen muss, ist, die Brust fühlt sich auch innerhalb so einer Stillzeit unterschiedlich an. Also es gibt Phasen, da hat man immer so eine sehr pralle Brust sehr schnell, ne, und hat so richtig das Gefühl, boah, also es ist dann ja auch so, das Kind muss jetzt echt mal abtrinken, ne, weil sonst ist das unangenehm, weil das so prall ist. Und dann gibt es Phasen, wo dieses pralle Gefühl gar nicht mehr so oft so aufkommt oder nur noch so ganz dezent. Das ist ja eigentlich auch ganz schön, ne, weil sich das so anpasst und man nicht mehr ständig so dieses Gefühl hat, oh mein Gott, das muss jetzt raus. Sondern es ist eben mehr angemessen, ja, dem, was das Kind einfach nur noch braucht. Und man hat nicht mehr so eine Überproduktion. Und dann kommt eben schnell so der Gedanke auf, oh Gott, da ist ja gar nichts mehr drin.
Ja.
Das ist natürlich Quatsch.
Habe ich auch immer wieder die Frage, meine Brust ist jetzt plötzlich so weich und toll, prima. Dann hat sich alles eingespielt und es darf so sein. Ich glaube, so ein bisschen kommt der Spruch ja daher, da sind wir wieder bei, das Kind muss x Minuten trinken, weil die Brust muss ja ordentlich entleert werden, damit sie dann wieder nachproduzieren kann in dieser Stillpause, die ich einhalte, weil es darf ja keine neue auf alte Milch. Also das kommt aus diesem Kreislauf, könnte man so sagen. Also auch wenn dein Baby jetzt nur kurz trinkt oder gefühlt wenig trinkt, heißt das nicht,
dass es falsch ist, sondern das ist eben wieder dieses Angebot und Nachfrage.
Genau.
Und dazu kann man vielleicht auch noch mal kurz sagen, das ist ja bei der Flasche auch so. Ne? Wenn man dem Kind ein Fläschchen macht und das anbietet und das ist jetzt fertig, aber die Flasche ist noch nicht leer, dann soll man auch nicht das Kind zwingen, weiter die Flasche auszutrinken. Ne? Weil das soll ja auch kennenlernen, ne? Wie viel Durst habe ich, jetzt bin ich gesättigt, jetzt habe ich genug und soll nicht über seinen Durst trinken müssen oder dazu gezwungen werden.
Und wir haben leider keine Füllstandsanzeige. Hätten wir sowas, dann hätten wir auch Brüste, wo vielleicht noch mehr drin ist und Brüste, wo schon in Anführungszeichen leer ist oder sehr wenig drin ist. Also auch das ist ja total unterschiedlich und individuell verschieden.
Mhm. Aber du, Ramona, ich finde es ganz cool, dass ich da nicht so eine Anzeige dran habe. Ja,
auf jeden Fall. Ich würde es, also, ne, aber das ist
schon schräg irgendwie.
Ja, voll. Aber ich glaube, das ist das, was sich Eltern insgeheim wünschen, oder? Ja. Eine Füllstandsanzeige am Baby,
oder,
eine Füllstandsanzeige
eine App,
an der Brust.
Die mit der Brust verknüpft ist und man immer genau weiß, wie viel ist rausgekommen.
Ja,
das wird's irgendwann
geben. Dann sind wir ganz schnell wieder bei unseren Protokollen und Stillproben und so.
Genau.
Bitte nicht.
Nein. Okay.
Bitte nicht.
Nächstes. Ja. Du musst beim Stillen immer die Seite wechseln.
Genau. Mir fällt dann ja immer ein, zwei links, zwei rechts, zwei fallen lassen. Jein.
Ja, jein, genau.
Das ist so ein halber Mythos.
Am Anfang macht es schon manchmal Sinn, ne,
genau,
um die Milchbildung gut in Gang zu bringen. Insofern, das empfehlen wir oft, dass ihr am Anfang dann tatsächlich immer beide Seiten anregt. Aber sobald sich das irgendwie etabliert hat, darf man mal die eine, mal die andere Seite geben. Man darf auch in einer Stillmahlzeit hin und her tauschen. Also erlaubt es, was euch gefällt. Ich kenne eine Frau, die hat tatsächlich die ganze Stillzeit mit einer Seite gestillt. Das hatte natürlich spezielle Gründe, aber auch das geht.
Ja.
Das ist euch wirklich komplett überlassen. Was man sagen kann, ist, dass immer die Seite, die dann länger nicht dran war, das merkt man dann auch. Also das ist tatsächlich auch für manche Frauen sehr praktisch, dass sie sagen, ich gebe pro Mahlzeit eine Seite, weil dann weiß ich immer, welche dran ist, weil ich muss nur fühlen und dann weiß ich, welche gerade praller ist und die ist es dann. Dann muss ich mich nicht erinnern, wo habe ich denn letztes Mal aufgehört und wo fange ich diesmal an. Aber das alles kann, nichts muss.
Das ist der Satz des Tages auf jeden Fall. Also da ist einfach ganz wichtig, natürlich, ja, am Anfang kann man das so machen, aber stresst euch auch nicht. Und in der Beratung würde ich mir auch immer noch viel mehr erzählen lassen. Ne? Also wie ist das, klappt es an einer Brust besser oder schlechter? Ne? Ist eine vielleicht auch verletzt oder wund?
Oder gibt es eine Lieblingsseite vom Baby aus? Ne?
Wie ist das für das Kind?
Ja.
Also ich habe 4 Kinder und 3 hatten wirklich so dieses, also ich hatte eine Brust für tags, eine für nachts, ich hatte eine für auswärts und eine für zu Hause. Aber das hat auch was mit meiner Anatomie zum Beispiel zu tun. Ne? Also ich kann im Sitzen überall auf der linken Seite easy stillen, auf der rechten breche ich mir immer einen Arm. Also ne, da hilft auch kein 17 Stunden Yoga mehr. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding bei mir. Und dann kommt aber so ein Kind und möchte plötzlich beide Seiten. Ja, also 1 von 4 wollte immer, und zwar ab Tag 1, beide Seiten. Und dieses Kind hat das bestimmt, welche Seite es möchte. Ja, also darauf hatte ich 0 Einfluss. Bis ich das raus hatte, hat es ein paar Tage gedauert, aber dann wusste ich, alles klar, es schnuppert quasi an der Brust und sagt, nee, die nicht, ich will die andere. Und danach habe ich mich gerichtet. So, oder halt auch, ne, welche Position klappt vielleicht besser, auch für die Mutter, ne, wenn wir jetzt von Bauchgeburt sprechen oder andere Geburtsverletzungen oder sowas. Da muss man natürlich auch gucken, vielleicht geht gerade nur eine Position richtig gut. Ältere Kinder, die dann das Zahnen anfangen, ne, die mögen dann vielleicht auch irgendeine Position oder irgendeine Seite nicht so sehr. Kennen wir auch. Da ist echt viel möglich. Ich habe auf dem Blog mittlerweile einige Stillgeschichten gesammelt und es gibt viel mehr Frauen, die das dann tatsächlich auch sagen, dass sie nur mit einer Brust stillen oder in gewissen Situationen stillen und dass dieses links, rechts, links irgendwann einfach aushebelt.
Genau. Ramona, so ein paar Stillmythen haben wir aufgeklärt. Ich würde sagen, es reicht mal fürs Erste.
Ja.
Man sieht, dass da draußen eine ganze Menge Mist unterwegs ist und dass das für Stillneulinge vielleicht manchmal ein bisschen schwer einzuordnen ist. Deshalb bin ich ein großer Fan von Stillvorbereitung, so wie du das zum Beispiel machst. Damit kann man nämlich einige Probleme umschiffen. Magst du einmal was sagen zu deinen Stillvorbereitungskursen?
Ja, also ich habe irgendwann gedacht, okay, das kann ja nicht mehr sein. Ich kriege in jeder zweiten Beratung gesagt, boah, das hat mir niemand gesagt, hätte ich das mal vorher gewusst, so. Habe dann eben genau diesen Kurs aufgesetzt. Mein Beginn und mein Ende ist eigentlich immer, ich hoffe, dass ihr einfach diesen Kurs macht und wir uns dann nicht mehr wiedersehen und das alles so wie klappt und ihr gerüstet seid für alle Eventualitäten und mit einem guten Grundwissen ausgestattet seid, dass ihr da einfach informiert und aufgeklärt in die Stillzeit starten könnt, damit euch genau solche Sätze eben nicht umhauen, weil ihr wisst, wie eure Brust funktioniert und ihr solche Mythen einfach weglächeln könnt. Das ist so mein Ansinnen. So ein Kurs schützt natürlich nicht komplett vor Stillproblemen. Wir wissen nicht, wie das Baby ist, wie euer Start ist. Das ist super individuell. Aber er bringt einfach viel Aufklärung, viel Wissen mit, um nämlich genau solche, ich sag mal, ne, diese Nebenschauplätze zu eliminieren oder zumindest sehr gering zu halten.
Ganz genau.
Das ist so mein,
sehr gut.
Meine Mission.
Sehr gut. Was ich auch noch sagen will, ist, dass man ja normalerweise oder sehr häufig auch bei der betreuenden Hebamme in guten Händen ist. Hebammen haben in ihrer Ausbildung bzw. in ihrem Studium viel über Stillen gelernt.
Ich wünsche mir einfach einen kollegialen Austausch und ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Ich arbeite mit ganz vielen Hebammen zusammen. Wir ergänzen uns tatsächlich. Ne? Auch ich frage mal, ich habe dich ja auch schon gefragt, sag mal was zu der Gewichtskurve oder so, ne? Um mich da nochmal abzusichern.
Das finde ich super wichtig. Genau. Und dazu kann man sagen, es gibt Expertinnen, die sich noch intensiver zum Stillen fortgebildet haben. Das sind die International Board Certified Lactation Consultant. Also das ist sozusagen so ein international geschützter Titel für examinierte Still- und Laktationsberaterinnen. Und die kann man bei Bedarf auch nochmal dazu holen. Also wenn jetzt die eigene Hebamme oder Stillberaterin gar nicht mehr weiterkommt oder wenn man doch mal Pech gehabt hat und nicht so gut beraten worden ist, ne, das gibt es ja auch leider manchmal, dann haben eben die manchmal doch mal noch ein bisschen mehr Wissen. Also andere Stillberaterinnen oder Hebammen können das durchaus auch, gute Stillberatungen machen. Es kommt aber eben halt immer drauf an.
Vielleicht noch so als Hinweis, wenn ihr euch einen Geburtsort sucht, schaut doch mal, ob da vielleicht jemand diese Weiterbildung hat, sodass ihr da vielleicht auch noch mal auf der sicheren Seite seid, dass es dort Personal gibt, was ja dem Stillen auf jeden Fall zugewandt ist und euch gut unterstützen kann.
Ja. Okay. Hey, mir hat's Spaß gemacht. Ich denke, wir sammeln einfach mal fleißig weiter und wer weiß, vielleicht gibt's irgendwann eine Second Edition.
Ich glaube, Material hätten wir genug.
Hätten wir, oder? Ich kann euch noch empfehlen, zwei Blogartikel von mir. Ich habe einmal, das verlinke ich euch, Stillen leicht gemacht, Tipps für den Anfang und warum Stillen gut ist für Mutter und Kind.
Und wer realistische Stillgeschichten lesen mag, kann auf meinem Blog vorbeischauen. Dort sammle ich reale Stillgeschichten, die ich fachlich kommentiere, wenn es passend erscheint. Und spick sie auf jeden Fall mit ganz viel Zusatzinfos und Links. Und da könnt ihr auch auf jeden Fall immer vorbeischauen.
Macht das. Und ich habe noch eine Buchempfehlung. Und zwar, das ist von meiner lieben Kollegin Anja Gasser, Babyernährung. Ich schätze Anja sehr und das kann ich euch mit vollem Herzen empfehlen. Ansonsten kann ich euch noch zwei Blogs empfehlen. Es gibt noch den Stillkinder-Blog von Regine Gresens und den Blog von Tabea Laue. Das sind auch beides Expertinnen, die ich schätze und die sehr, sehr viel ja auch frei zur Verfügung stellen. Und natürlich, liebe Ramona, also wer jetzt richtig Lust bekommen hat, noch viel mehr von dir zu erfahren, von Ramona zu erfahren, dem empfehle ich erstens dringend nochmal Episode 8 mit dem wunderbaren und auch lustigen Geburtsbericht. Und eben denkt dran, Ramona gibt tolle Stillvorbereitungskurse. Checkt das mal aus, auch das packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ramona, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, es war wie immer sehr lustig und eine Freude.
Das war sehr schön. Ich möchte mich auch noch ganz, ganz herzlich bedanken für alle, die unter unserem Post, den wir hier vorbereiten zu der Folge gemacht haben, also die uns ihre absurdesten Stillaussagen geschickt haben. Also es war wirklich Wahnsinn. Ich konnte es teilweise tatsächlich selber nicht glauben. Also danke euch. Es hat uns auf jeden Fall hier total bereichert. Vielen Dank an alle, die da auf Instagram so toll mitgemacht haben. Und danke an euch da draußen und nicht vergessen, wenn ihr heute gerne zugehört habt, belohnt uns mit vielen Sternchen und hört einfach in 2 Wochen wieder rein. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.